Ja, die erste Frage war bei Begriffsbestimmungen, ob ich einige Sätze zum Begriff der Toleranz sagen könne, weil das ja auch ein Wort ist, was momentan sehr stark diskutiert wird. Ja, ich muss gerade mal überlegen. Moment, ich komme gleich wieder. Ich habe nämlich ganz zufällig eine Definition des Wortes Toleranz bei mir. Und zwar gibt es ein historisches Wörterbuch der Philosophie, das oder Standardwerk der Philosophen, die sind glücklicherweise inzwischen beim Buchstaben T angekommen, von daher kann man sich schon zum Thema Toleranz äußern. Mit der Wahrheit hat man da Probleme, soweit sind sie noch nicht. Und wenn ich mich vorbereite auf Themen oder auch Toleranz, dann gucke ich an solche Lexika. Also was ist momentan, was denken die Leute so? Und ich lese mal einige Sätze vor aus der Definition, weil das, glaube ich, schon ein ganz guter Start ist in die Thematik. Toleranz ist die Duldung von Personen, Handlungen oder Meinungen, die aus moralischen oder anderen Gründen abgelehnt werden. Toleranz ist die Duldung von Personen, Handlungen oder Meinungen, die aus moralischen oder anderen Gründen abgelehnt werden. Die Diskussion um die Duldung religiöser Minoritäten durch eine andere Religionsgemeinschaft oder durch den Staat führt zu der Forderung nach dem Recht auf Religionsfreiheit sowie auf Glaubens- und Gewissensfreiheit. In politischen Angelegenheiten wird Toleranz durch die Meinungsfreiheit realisiert. Über die ursprüngliche Begriffsbedeutung hinaus wird Toleranz auch im Sinne von Akzeptanz des Anderen und Fremden und des Respekts vor ihm gebraucht. Daneben kann Toleranz auch den Spielraum für technische und statistische Messungenauigkeiten bezeichnen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Verwarnung bekommen wegen Geschwindigkeitsübertretung, dann steht da gemessene Geschwindigkeit abzüglich der Toleranz. Nun ist es so, diese Definition ist deshalb so interessant, weil sie, wie dann auch weiter ausgeführt wird, man auch in vielen anderen Büchern lesen kann, mit dem ursprünglichen Wort, mit der ursprünglichen Bedeutung zusammenhängt. Also auch da wieder nicht schlecht, bei einer ursprünglichen Bedeutung auszugehen. Toleranz vom lateinischen tolerare heißt eigentlich etwas dulden. Es gibt ein sehr schönes Buch dazu, was leider vergriffen ist, aber ich nenne es Ihnen, vielleicht finden Sie es irgendwo mal, von Siegfried Kettling. Toleranz und Wahrheit wie Hund und Katze. Also wenn Sie das finden, das ist ein ausgezeichnetes Buch, relativ schmal, Brockhaus Verlag vergriffen. Aber und wer sich auch viel mit diesen Themen beschäftigt hat, ist etwa Heinz-Peter Hempelmann, auch in dem Buch Warum glauben wir alle an den gleichen Gott? Vor allen Dingen in dem. Es gibt auch ein Buch mit Toleranz und Wahrheit, aber gerade in dem anderen, das gefällt mir besonders gut. Es wird also jetzt bei Kettling etwa, oder auch es gibt ein ganz neues Buch jetzt von weltlichen Menschen über den Toleranzbegriff, wird also einmal gesagt, Toleranz hat eben dieses Dulden von Personen, Handlungen oder Meinungen. Das heißt, von Toleranz sprechen hat keinen Sinn in Wissensfragen. Also das klassische Beispiel ist, wenn jemand ja also mathematisch 32 und 7 sagt, dann wird man sagen, was heißt das Toleranz? Oder wenn jemand sagt, ich kaufe eine Fahrkarte in die Hauptstadt der USA und fliege nach New York, gut, er wird das ja schon merken, wenn er da ist, dass das nicht die Hauptstadt der USA war. Was heißt jetzt Toleranz? Man hätte natürlich sagen können, dass er ein Fehlwissen hat. Also Toleranz hat eigentlich mit Wissensfragen, ist völlig unsinnig. Sondern geht eigentlich nur in diesen Fragen, Kettling nennt das dann Gewissensfragen, also hier Duldung von Handlungen oder Personen, die aus moralischen Gründen etwas anderes tun. Der Toleranzgedanke in Europa war ganz stark im 16. und vor allem im 17. Jahrhundert, dass ein Staat sagt, in meinem Staat können die Bürger leben, auch wenn sie nicht alle der gleichen Konfession angehören. Das war eigentlich der Toleranzgedanke in Europa. Ganz stark. Das ist eine Duldung, weil eigentlich sagt der Staat, man kann nur so leben, wie ich das für richtig halte, aber es gibt Minoritäten, das dulden wir, obwohl wir anderer Meinung sind. Das ist eigentlich die Toleranz. Jetzt ist im Zusammenhang mit der Toleranz gibt es sagen wir mindestens drei Probleme. Das Problem eins besteht darin, gibt es Grenzen der Toleranz? Und das kann man schon deutlich machen in einem Gespräch, dass selbstverständlich es Grenzen der Toleranz gibt. Zum Beispiel hatten wir vor einigen Tagen ja eine große Demonstration in Deutschland und da war in allen Nachrichtensendungen zu hören, das war eine Demonstration für Toleranz. Und Toleranz hat, wenn man sowas hört, so den Begriff, als sei das eigentlich das oberste Gebot und der uneingeschränkt positive Wert, den es überhaupt nur gibt. Das ist aber nicht so ganz richtig. In der letzten Ausgabe der Zeit, die ich hier mal lobend erwähnen möchte, hat auf dem Titel der Herausgeber der Zeit einen Artikel geschrieben, hat gesagt, diese Demonstration war nicht nur für Toleranz, sie war auch für Intoleranz. Weil nämlich Toleranz schließt Intoleranz grundsätzlich ein. Sie hat nämlich gesagt, wir tolerieren nicht rassistische Äußerungen oder Handlungen. Also das war keine Demonstration allein für Toleranz, es war auch eine Demonstration für Intoleranz. Jeder Staat muss bestimmte Grenzen ziehen. Man kann nicht sozusagen unbegrenzt tolerant sein. Wenn er allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Auch ein Staat muss also zum Beispiel seine Bürger vor Gewalt schützen. Ein Staat kann nicht tolerant sein gegen Mord, gegen Kindesmisshandlung. Es gibt Grenzen der Toleranz. Und diese Demonstration war nicht nur für Toleranz, sondern sie war auch für Intoleranz. Das ist ein ziemlich interessanter Punkt, der vielen nicht so deutlich ist, den man aber deutlich machen kann. Es gibt dann noch zwei weitere Punkte, über die man reden muss in unserem Thema, nämlich einmal über die Geschichte von der Ringparabel Nathan der Weise, weil das wird im deutschen Raum, ist das eigentlich für viele das Grundmodell der Toleranz, weil es gerade um die religiöse Frage ja bei Nathan der Weise geht. Da kann man zwei Dinge zu sagen. Das erste ist, also Lessing stellt das ja so dar, dass ein Vater einen drei Söhne hat, aber nur einen echten Ring, den er vererben sollte, aber er gibt allen dreien, lässt also Nachbildungen machen, die täuschend echt sind, und gibt allen dreien einen Ring, die alle völlig gleich aussehen. Und die eigentliche Grundaussage, die Lessing in dem Werk hat, heißt, der Kern der Religionen, es geht ihm ja um Judentum, Christentum, Islam, der Kern aller Religionen ist in der Liebe tätig sein. Das ist eigentlich der Kern der Religion. Und dann sagt er, das kann man, ob man nur den echten Ring trägt oder den falschen. Und das leuchtet jedem ein, das Bild, weil es sagt, in der Liebe tätig sein, das ist völlig wurscht, was für einen Ring ich trage. Hauptsache, ich tue es halt. Da gibt es jetzt zwei Probleme. Aus der Definition von Toleranz, dass man also eine Meinung hat und dann eine andere Meinung duldet, folgt natürlich auch, dass wer keine Meinung hat in einer Frage, auch in der Frage gar nicht tolerant sein kann, weil er hat auch gar nichts zu dulden. Wer also glaubt, dass alle Religionen gleich wahr sind, positiv ausgedrückt, was ja meistens heißt, sind alle gleich falsch, das ist ja die Kehrseite dieser Aussage, der ist eigentlich in dem Sinne gar nicht tolerant, weil er muss ja nichts tolerieren. Er glaubt ja persönlich, dass sowieso alles gleich ist. Wir haben ja im Deutschen immer diese schöne Sache, dass man gleichgültig in zwei Worten und in einem Wort schreiben kann und dann hat das Ganze vor allem eine ganz andere, gerade so bedrohliche Bedeutung. Bei gleichgültig klingt alles besonders gut, bei gleichgültig klingt es eben im Gegenteil. Das heißt, das, was er als Beispiel für Toleranz ausgibt, ist keins, weil nämlich er nicht sagt, diese Religion ist wahr und ich toleriere aber auch die anderen. Gerade das sagt er nicht, sondern da sind alle drei gleich wahr. Also das klassische Beispiel für diesen Ausdruck wäre eben der alte Fritz, der sagt, bei mir kann jeder nach seiner Fassung selig werden. Das ist aber auch kein Satz aus einer Hochachtung, sondern ganz im Gegenteil. Er glaubt, dass alles gleich falsch ist, von daher kann er jeder sehen, wie er selig wird. Ist also in dem Sinne keine Toleranz, weil kein Standpunkt zugrunde liegt. Und das ist eigentlich bei allen Definitionen, deshalb nämlich auch so eine weltliche Definition, wie aus dem historischen Wörterbuch der Philosophie, immer klar. Toleranz geht nur, wenn man eine Meinung hat. Dann kann man andere Meinungen tolerieren. Wer keine hat, braucht auch keine Toleranz, weil was soll er da tolerieren? Er hat ja keine Meinung. Die Sache mit Lessing ist möglicherweise noch komplizierter, und zwar von dem Bild her. Es ist so, dass ja das Bild unmittelbar einleuchtet, wie ich es eben dargestellt habe. Vielleicht ist der Ring ja sogar verloren gegangen, ist alles nicht so wesentlich. Hätte Lessing ein anderes Bild genommen, sähe die Sache möglicherweise ganz anders aus. Also man könnte ihm zum Beispiel empfehlen, wie wäre es einmal, wenn er statt einem Ring ein Bergseil nimmt. Und da mal drei Brüder wollen eine Wanderung machen im Gebirge mit dem Bergseil. Ein Seil ist echt, zwei Seile sind falsch. Jetzt stellt sich die Frage, ob wirklich alles sagen, Hauptsache Seil. Dann haben wir eigentlich das gleiche Problem, was wir vorher schon mal hatten, die Frage der Relevanz. So kann Lessing nur reden, weil er glaubt, die Gottesfrage ist völlig irrelevant. Deshalb ist auch wurscht, welchen Ring man trägt. Wenn aber von der Gottesfrage irgendwas abhängen sollte, dann hängt es natürlich schon davon ab, beim Bergsteigerbild ist das offenkundig, ob ich nun sozusagen ein echtes Seil habe, an dem ich mich festmachen kann, oder ob ich ein fadenscheiniges Gebilde mit mir rumtrage, was also mein Gewicht jedenfalls nicht aushält. Jetzt kann man sich fragen, welches Bild ist sachgemäßer? Selbstverständlich hat Lessing das Bild gewählt mit der bestimmten Absicht. Interessanterweise kann man aber sogar sagen, das Bergseilbild ist gar nicht mal so schlecht. Das kommt nämlich im Alten Testament vor. Und zwar gibt es diese Stelle in Jesaja 7, Vers 9. Das wird manchmal kurz und knapp übersetzt und sehr schön. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist wirklich eine sehr gute Übersetzung, bricht sich auch gut ein. Es gibt manche Übersetzungen, die machen sich mehr Mühe und da steht es ein bisschen ausführlicher. Da heißt es, wenn ihr euch an mir nicht festmacht, werdet ihr keinen Bestand haben. Und diese Formulierung, die besagt einmal, also der Hintergedanke ist ja der, dass der Mensch als ein von Gott geschaffenes Wesen, was sich von Gott abgetrennt hat, nicht selber Bestand hat. Aber Bestand ist das, also Beständigkeit, was wir Menschen suchen. Wir können die aber nur finden, nicht indem wir uns an andere weltliche Dinge klammern, die auch keinen Bestand haben, sondern nur indem wir uns an Gott binden, der alleine Bestand hat. Und das sagt dieses Bild aus. Und das kommt einem Bergsteigerbild eigentlich schon ziemlich nahe, der ja auch sozusagen die Festmacht sich sichert, um Bestand zu haben. Also könnte man Lessing auch vorwerfen, dass bei einem etwas anderen Bild die Sache sowieso komplizierter geworden wäre. Er kann nur so reden, weil er glaubt, die Frage nach Gott ist irrelevant. Und weil er die Religionen auflöst in das in Liebe tätig sein. Wobei das Problem oder die Missachtung von Lessing darin besteht, dass diese drei Religionen sich alle drei mit dieser Definition nicht einverstanden erklären würden. Keine von den drei würden sagen, das ist der Kern unserer Religion. Von daher hat er das Wesen dieser drei Religionen gar nicht erfasst, sondern hat sie eben anders interpretiert. Ein zweiter Punkt, der auch noch zum Toleranzgedanken gehört, möchte ich auch noch erwähnen, da weist Hans-Peter Hempelmann in seinen Schriften immer wieder schön darauf hin, dass eigentlich in unserer Umwelt man vor allen Dingen den Hinduismus für eine tolerante Religion hält. Dass man sagt, die haben so viele Götter und die lassen auch alle stehen. Das ist sozusagen ein Modell für ein Religionsgespräch. Weil das andere, wie wir sagen, wir haben da nur einen Gott, das kann dazu nichts führen. Wir haben das muss ja übel enden. Wenn der Hinduismus, das sieht das alles ganz anders. Es gibt dann so Zitate von Gandhi oder auch anderen Führenden, die dann sagen, ich kann nicht sagen, dass meine Religion die Wahrheit ist und genauso wenig können die anderen das sagen. Das klingt für viele sehr positiv, weil sie sagen, das ist doch, da wird ja jeder respektiert, jeder kann das ja sehen, wie er das gerne möchte. Und da, das arbeitet der Heinz-Peter Hempelmann eigentlich in seinen Sachen, Büchern ganz gut heraus, sagt er, es ist nicht so, wie die Leute glauben, hier ist Dogmatik, also christlicher Glaube, und da ist Undogmatik. Hinduismus, jeder kann glauben, was er will. Ganz im Gegenteil, der Hinduismus hat auch ein Dogma. Der Hinduismus sagt nämlich, Gott ist prinzipiell unerkennbar. Wir wissen es nicht, die anderen wissen es aber auch nicht. Und das ist natürlich auch eine kräftige Aussage. Das heißt, der Hinduismus ist eigentlich nur tolerant gegenüber hinduistischen Auffassungen. Also in dem Moment, wo einer sagt, ja, aber Gott hat sich ja gezeigt in Jesus Christus, dann sagt er, nö, das kann ja nicht sein. Aber das ist ja auch eine dogmatische Aussage. Man könnte auch sagen, dieses pluralistische Denken, dass also viele Wahrheiten gibt, ist eigentlich auch nur tolerant gegenüber anderen pluralistischen Anschauungen. Es ist nicht jetzt gegen alle tolerant, das geht nämlich gar nicht. Offenbarungsreligionen passen nicht da rein in das hinduistische Weltbild. Denn das lehnt der Hinduismus ab, dass es eine singuläre Gottesoffenbarung gibt. Aber das gerade ist ja der Kern etwa des jüdischen oder christlichen Glaubens. Es gibt eine Offenbarung Gottes. Und damit kann der Hinduismus nicht anfangen. Also das wären für mich jetzt so Starthilfen in einem Gespräch über Toleranz, dass man vom Begriff ausgeht, dass man vor allen Dingen deutlich macht, Toleranz hat Grenzen und das weiß auch jeder. Oder muss noch mal anders sagen, man kann nur tolerant sein, indem man auch eine Überzeugung von einer Wahrheit hat, egal in welchem Bereich. Nur das hat was mit Dulden zu tun. Standpunktlosigkeit kann nicht jetzt zu Toleranz führen. Das wäre so ein idealer Gesprächseinstieg, wer weiß, wie es weitergeht. Ja?
Kann die Apologetik sich eigentlich auf nützliche Weisen oder etwas bewirken, wenn sie keine moralische Dringlichkeit besitzt? Also wenn sie nur den Intellekt anspricht?
Ja, also die Frage, ob jemand aus dem, was er intellektuell erkennt, auch in der Lage ist, Konsequenzen zu ziehen. Dann kann natürlich eine intellektuelle Frage auch schon wichtig sein. Es gibt ein sehr klassisches Wort von Camus, der hat gesagt, es ist leicht, logisch zu sein. Also Intellekt ist schon leicht, man kann schon logisch. Aber, sagt Camus, es ist schwer, logisch zu sein bis zum Ende. Also praktisch die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was man intellektuell erkannt hat. Und die Apologetik, gerade weil es so eine Vorfelddiskussion ist, zeigt auch, dass die Entscheidungen der Menschen nicht im Intellekt fallen. Was jetzt nicht heißt, das ist ja sowieso uninteressant, weil du willst gar nicht und so. Darum geht es nicht, sondern jemand sagt, ich kann nicht glauben, weil, und nennt einen Grund. Und dann kann man darüber reden. Und dann wird man feststellen, das war nicht der Grund. Trotzdem ist es wichtig, dass man darüber gesprochen hat, auch für den anderen, dass es sieht, die Sache sieht doch ein bisschen tiefer aus. Also von daher, also eine intellektuelle Auseinandersetzung ist halt im Sinne dieses Denkblockadenabbauens wichtig. Es ist immer die spannende Frage, ob einer die Wahrheit wirklich wissen will. Es gibt ja zum Beispiel im Johannesevangelium am Anfang und am Schluss zwei klassische, könnten wir mal in unserer Diktion sagen, Skeptiker. Also der Nathanael am Anfang, der sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also wenn das kein skeptischer Satz ist, ja, das ist so, was kann da schon Gutes kommen? Oder der Thomas am Ende, der sagt, also wenn ich das nicht persönlich sehe und meine Hand da in seine Wunden lege, also nee, da glaube ich nichts. Man würde sagen, das sind alles ganz moderne Skeptiker, aber man sieht, ganz so einfach ist es nicht, denn an ihren Reaktionen erkennt man, dass sie beide tatsächlich auf Wahrheitsfindung ausfahren. Es gibt Leute, die sagen, ich suche die Wahrheit, aber die Frage ist, was würdest du denn machen, wenn sie gefunden hättest? da ist dann, möchte man auch wieder Licht. Das ist also auch ein kritischer Punkt. Ob jemand wirklich die Wahrheit auch finden will. Man hat mal einer gesagt, mancher sucht Gott so, wie der Dieb die Polizei sucht. Ja, man kann schon finden, aber es wäre vielleicht besser, man würde sie nicht finden. Also will jemand die Wahrheit finden? Und das sieht man in diesen beiden Beispielen bei Nathanael und bei Thomas, dass in dem Moment, wo sie erkennen, wer Jesus ist, auch reagieren. Das ist sozusagen, dass sozusagen die Erkenntnis zu einem Bekenntnis wird. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Schritt. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn sie von vornherein dagegen gewesen wären. Sondern es war schon eine echte Skepsis, sicher bei dem Nathanael, der sagt, das kann es ja wohl nicht sein, da mit Nazareth. Aber trotzdem hat er sich überführen lassen. Das ist der entscheidende Punkt, ob jemand tatsächlich ein Wahrheitssucher ist, der die Wahrheit auch finden will. Mir hat mal jemand gesagt, der auch in Russland so Vorträge gehalten hat, vor Studenten, es gäbe zwischen dem russischen und dem deutschen Publikum bei den Fragestellungen, also an Universitäten, einen wesentlichen Unterschied. In Russland würden die Studenten Fragen stellen, weil sie die Antwort wissen wollen. In Deutschland würden die Studenten Fragen stellen, um einen in die Pfanne zu hauen. Das ist durchaus vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es ist auch interessant, wenn man mal jetzt die Evangelien liest, da gibt es ja viele Fragesteller und auch viele Fragesteller an Jesus Christus. Und interessant ist ja, dass manchmal heißt, er fragte ihn, aber um ihn zu versuchen. Also offensichtlich war das Entscheidende nicht die Antwort, sondern die Versuchung war das Entscheidende. Also da ist das ja schon ganz interessanterweise angelegt. Aber was ich dann auch interessant finde bei diesen Geschichten, dass Jesus trotzdem, obwohl oft eine wirklich mehr als falsche Motivation dahinter steht, trotzdem die Frage beantwortet. Manchmal ausführlich, manchmal kurz und knapp, manchmal mit einer Parabel, manchmal anders. Das finde ich doch interessant, dass er nicht einfach sagt, du willst ja sowieso nur mich reinlegen und dir beantworte ich nichts, sondern dass er dann, wie beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dann eine Geschichte erzählt, die doch ganz interessant ist für den Fragesteller.
Ja? Können Sie einige Beispiele sagen, wo Jesus selbst Apologetik anwendet, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern oder vielleicht
auch typische Ich hatte eben diesen einen Vers, der jetzt nicht typisch apologetisch ist, aber der da hohen des Sandes Johannes 7,17 genannt. Der ist deshalb so interessant, weil man in der Neuzeit sehen kann, nach dem 17. Jahrhundert, also im Pietismus, Zinzendorf, Franke, taucht er überall auf, der Vers. Nicht vorher, Luther, weiß ich gar nicht, ob den überhaupt erwähnt. Dieser Vers, Johannes 7,17, hat eine Bedeutung in dem Moment, wo unsere Welt auch mit bei der Naturwissenschaft mit Versuchen und sozusagen mit Erfahrungen und Ähnlichem argumentiert. Und das ist von daher ein Wort, was doch für viele Leute für mich war es das entscheidende Wort, Christ zu werden. Ich habe das oft am Ende von Vorträgen genannt, bis ich mal bei einem Vortrag war von einem Physikprofessor, der am Ende seines Vortrags auch dieses Wort nannte. Und da habe ich mir gedacht, das kann also nicht nur meine Biografie sein, sondern es ist offensichtlich etwas, in diesem Wort steckt etwas, was für viele neuzeitliche Menschen, die jetzt von diesem naturwissenschaftlichen Erfahrungs- und Beweisbegriff geprägt sind, eine gewisse Anziehungskraft hat. Apologetische Rede würde ich bei Jesus etwas sagen in dieser Geschichte vom Gebet. Also, dass er sagt, ihr alle macht doch die Erfahrung, dass ihr einen Vater bittet oder einen Freund und er gibt euch. Warum glaubt ihr, dass Gott ein Falschmünzer ist? Warum glaubt ihr, dass Gott euch Steine gibt, wo ihr um Brot gebeten habt oder eine Schlange oder was auch immer? Also das halte ich für eine typisch apologetische Antwort, wo also ein auf eine Erfahrung anknüpft, die jeder Mensch gemacht hat. Und sagt ihr, alle macht die Erfahrung. Warum glaubt ihr, dass Gott legt euch rein? Das ist also der Versuch, weil ich habe es auch schon erlebt, dass man sagt, also es gibt von Erich Fromm in seinem Buch Die Liebe, da sagt er, dieses Beispiel aus dem Alten Testament, das Land, wo Milch und Honig fließt. Da sagt Erich Fromm, das ist so, Milch hat jeder gehabt. Keiner von uns wäre am Leben, wenn es nicht die Milch gegeben hätte. Also Leute, die ihm geholfen haben, unterstützt haben, wie schwer auch immer. Nur mit dem Honig, da sah es natürlich verschieden aus bei uns in der Vergangenheit. Also Milch und Honig, aber das ist das, was der Mensch braucht. Und Milch hat auch jeder gehabt. Und wenn man das jetzt jemandem sagt, dass wir alle Erfahrungen gemacht haben, dass andere uns in Liebe und Freundlichkeit zugetan waren, wie minimal auch immer, dann würde also garantiert irgendeiner sich melden und sagt, ja, aber da gibt es auch ganz extreme Fälle von Leuten, die wirklich nicht geliebt wurden und Ähnliches. Also wir versuchen oft mit der Ausnahme zu argumentieren. Wenn man in der Antike hat man stärker jetzt mit dem Regelfall, sozusagen dem Normalfall argumentiert. Und da sehe ich in diesem Zusammenhang, dass Jesus an dieser Stelle, in Matthäus, ist das ja Matthäus 7, aber auch im Lukas Evangelium 11, dass er da ein Bild gebraucht, um den Leuten deutlich zu machen, ihr macht alle im menschlichen Umgang die Erfahrung. ihr, die ihr böse seid, um wie viel mehr Gott. Also das ist eigentlich auch der Versuch, etwas deutlich zu machen mit Bildern und Beispielen und anknüpfend an die Alltagspraxis. Das wäre für mich dazu ein Beispiel, eine Rede, die man auch für apologetisch einordnen könnte. Ja?
Ich muss doch erst den Menschen dazu bringen, dass er das akzeptiert, dass er in der Bibel, was in der Bibel steht, richtig ist.
Ja, die Frage war, muss ich nicht erst einen Menschen dazu bringen, dass er akzeptiert, dass das, was in der Bibel steht, richtig ist? Es ist sicher so, dass man das, was im Neuen Testament steht oder im Alten Testament, auch versuchen muss, plausibel zu machen. Also das würde das jetzt dem entsprechen. Aber, also nehme ich jetzt mal als ein Beispiel, nehme ich mal die beiden Beispiele, die ich hatte, Leid oder auch Auferstehung. Beim Thema der Auferstehung sage ich, das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens nach dem Neuen Testament ist die Auferstehung Jesu. Und das kann jeder, das braucht man nicht viel, kann man den Satz 1. Korinther 15 lesen von Paulus, dann kann man das verstehen. Man muss es ja nicht für richtig halten, dass er recht hat, aber es ist offensichtlich, dass Paulus sagt, der entscheidende Punkt ist die Auferstehung. Und die Evangelien enden mit der Auferstehung, die Apostelgeschichte beginnt mit dem Auferstandenen und das ganze Ding ist durchsetzt vom Thema der Auferstehung. Also ist das eine zentrale Frage. Und jetzt wollen wir uns doch mal angucken, was im Neuen Testament selber über die Auferstehung ausgesagt wird. Da können die Leute trotzdem skeptisch sein, aber es leuchtet allen ein, wenn sie herausfinden wollen, ob etwas oder was am christlichen Glauben dran ist, müssen sie sich natürlich mit diesen Originaltexten beschäftigen. Wer sagt, das stimmt alles gar nicht, das wäre ja eine Gesprächsverweigerung, da kann ich auch nichts machen. Wer also sagt, ich möchte aber gar nicht das Neue Testament lesen, dann kann man nur sagen, gut, er möchte nicht darüber die Wahrheit jetzt wissen. Es kann sein, das ändert sich noch in der Zeit, ist aber momentan nicht möglich. Deshalb ist auch für mich ein wichtiger Punkt bei der Apologetik, dass man sagt, es geht auch um Information. Also auch beim Leid, dass man doch wenigstens mal sagt, wenn die Leute schon sagen, wie kann Gott das alles zulassen, ist doch zunächst mal vernünftig, zu sagen, von welchem Gott sprechen wir und falls wir von dem christlichen Gott sprechen, wollen wir uns doch mal angucken, was sagt jetzt die Bibel zum Thema Leid aus? Weil sonst würden wir ja über etwas reden, was gar keine, also wo es gar keine Grundlage für gibt. Ich gebe natürlich zu, ich habe eine ideale Voraussetzung, weil wenn ich jetzt spreche, ist das ein Hörsaal. Die Leute sitzen ja drin, den Weg haben sie schon gemacht, den Weg, die Bibel erst gar nicht ernst zu nehmen, die sind ja möglicherweise erst gar nicht gekommen. Sondern die da sitzen, selbst wenn sie ganz dagegen sind, wollen mindestens hören, und das finden auch alle, glaube ich, völlig legitim, dass ich ihnen sage, was jetzt in der Bibel steht. Denn wenn wir uns mit dem christlichen Gott beschäftigen, dann ist die Frage, woher haben wir unser Wissen? Und das ist nach Übereinstimmung aller wohl doch nur möglich, indem wir das Neue Testament und noch das Alte aufschlagen. Also das ist auch etwas, was rational nachvollziehbar ist für die Hörer. Was nicht heißt, dass sie das glauben, aber es ist halt eine Informationsfrage, dass sie sagen, gut, so ist das. Bei der Auferstehung auch. Wir wissen das meiste über das Leben Jesu und die Auferstehung eben aus dem Neuen Testament. Also müssen wir zunächst mal das aufschlagen und sehen, was steht da drin, und dann halten wir das für glaubwürdig. Es gibt Leute, die behaupten, das sei bei ihnen so gewesen. Ob das nun jetzt stimmt, ich nehme mal ein berühmtes Beispiel, der das von sich behauptet und erzähle auch, wie es gekommen ist, dann kann man überlegen, war es nun so oder nicht. Weißt du, das ist der englische Schriftsteller C.S. Lewis. Der hat, war ja Professor für Literaturwissenschaft, erst in Oxford, später in Cambridge. Und von dem sind ja sehr viele Leute, selber Coulson und andere, durch den Christen geworden, durch die Begegnung mit seinen Werken. Und er schildert seinen eigenen Startpunkt des Glaubens damit. Er hat schon als er Dozent war, also als Student und Dozent, immer geglaubt, der christliche Glaube ist ein Mythos wie andere Mythen auch. Es gibt ja in vielen Religionen diesen Mythos vom sterbenden und auferstehenden Gott. Es gibt das Osiris und Herakles und was auch immer. Und dann sagte das, was im Judentum steht, genau das Gleiche. Also da sagt man auch, da stirbt einer oder Gott Re, die sterben und am dritten Tage erstehen sie auf. Das sind also Frühlingsfeste und Korngötter, was alles so gibt. Davon war er überzeugt. Und dann war für ihn der Schlüssel ein Gespräch, was auch nicht nur von ihm berichtet wird, sondern auch von Tolkien, der auch Professor in Oxford war. Und der hat es in seinem Tagebuch auch ausführlich überliefert, dass ich mit dem mal in einer Nacht darüber unterhalten hat. Und hat gesagt, so sehe ich das. Also Yahweh, das alles das Gleiche. Und da hat Tolkien zu ihm gesagt, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Tod und Auferstehung Jesu zu allen anderen, was wir sonst aus der Religionsgeschichte kennen. Und da der entscheidende Unterschied besteht darin, dass das in der Geschichte stattgefunden hat. Also das, was ich eben sagte mit Pontius Pilatus. Bei allen anderen, inklusive Herakles, wissen wir nicht, ob die überhaupt je gelebt haben. Das sind sozusagen Mythen. Man kann natürlich darüber nachdenken, wie kommt die Menschheit dazu, so einen Mythos zu erfinden. Das ist eine Urzeit, also dieses vom Sterben und Auferstehen. Das ist eine interessante Frage. Da kann ich gleich auch noch eine interessante Geschichte zu erzählen, die viele bewegt. Bei Platon, vielleicht mache ich das erst noch und vergesse ich es, also bei Platon gibt es die Geschichte in einer Diskussion über den gerechten Menschen. Und das sagt Sokrates, wenn ein gerechter Mensch auf diese Welt kommt, dann werden die Menschen ihm zujubeln, weil Gerechtigkeit ist das, was die Menschen wollen. Und dann werden sie merken, er ist wirklich gerecht und werden sie ihn kreuzigen, sagt Platon. 400 vor Christi Geburt geschrieben. Jetzt kann man sagen, nimm mal an, Platon, wie auch immer, das muss man nicht näher ausführen, nimm mal an, er hätte eine Sicht von der Geschichte, wie sie abgelaufen ist, auch vom Leben Jesu. Da würde er sagen, genau das habe ich gemeint, das leuchtet mir ein. Das war das, was er also 400 Jahre vorher gedacht hat, so könnte es sein. Also man kann sich fragen, wie kommen Menschen dazu, etwas für zwangsläufig zu halten. So wäre das Beispiel Platon. Lassen wir den Platon wieder weg, kommen wir jetzt wieder zu Louis. Der entscheidende Punkt für ihn war, dass hier eine Überlieferung der Menschheit ist, die in einem ganz bestimmten Ereignis innerhalb der Geschichte mündet. Also nicht mehr irgendwann, irgendwo, irgendwie, sonst hat stattgefunden. Das hat ihn also aus der Bahn geworfen, diese Erkenntnis. Damit war er noch kein Christ geworden, aber war erschüttert von dem Gedanken, der war ihm noch nie gekommen bis dahin. Also er hat immer gedacht, das ist alles gleich. Und auf einmal war nur durch diesen Satz, dass es eine Differenz gibt zwischen eben diesen einen und der Historizität des anderen, die definitiv ist, das hat ihn erschüttert für den Abend, hat ihn dazu gebracht, sich mit der Sache ernsthaft zu beschäftigen. Und ob man jetzt sagen kann, er ist allein durch Denken dazu gekommen, aber es war für ihn eine Erschütterung erstmal in seinem Denken. Er hat später dann eine Formulierung gebraucht, die sicher auch nicht jedem gefällt, aber die verständlich wird von diesem Hintergrund. Er sagt, die Geschichte von Jesus ist ein Mythos, der kann man erzählen Kindern und Professoren, den kann jeder begreifen, die Geschichte. Mit dem großen Unterschied zu allen anderen Mythen, dass er auch noch stattgefunden hat. Also nicht nur eine Geschichte, die man erzählen kann. Man kann die Geschichte Jesu erzählen, man kann sie Kindern erzählen, die können das begreifen, man kann das Professoren erzählen, die können das begreifen. Aber außerdem hat es noch stattgefunden. Das ist eigentlich die ganz große Differenz zu allem in der Religionsgeschichte. Also das waren, dann gibt es noch die Schritte jetzt bei Louis selber. Aber für ihn war dieser Moment ein entscheidender Punkt. Da hat eine Wandlung in seinem Denken stattgefunden. Nur durch einen solchen Zwischenruf jetzt von einem anderen. Von daher glaube ich schon, dass jemand, der, wie er selber behauptet, war er nicht jetzt darauf eingerichtet jetzt oder wollte Christ werden oder hat sich nach Gott gefragt. Das war gar nicht sein Thema. Es sind einfach, wie man da schon mal kommt, in einem Abendgespräch auf so ein Thema gekommen, eben unter Professoren, und hat er gesagt, ich sehe das so. Und dann kam eben so ein Satz, der ihn eben getroffen hat. Das war, würde man jetzt biblisch sagen, der Kairos. Und dann hat Louis eigentlich später gesagt, auch immer wieder in seinem Bild, ich habe dann gewusst, ich stehe vor dem Moment, ob ich durch die Tür durchgehen will oder nicht. Also nur das zu begreifen, muss dann auch nicht bedeuten, jetzt Christ zu werden. Also diese Frage des Willens, die kam ja auch dann in dem Moment noch dazu. Er hatte nur gemerkt, das, was er bisher geglaubt hat über den christlichen Glauben, ist fundamental falsch. Also und zwar genau in dem entscheidenden Punkt stimmt es nicht. Und jetzt ist die Frage, will ich da weitermachen oder will ich es nicht? Und da ist natürlich dann der Willen, und das ist nicht nur eine Verstandesfrage. Bei Louis gibt es dann, er hat das immer wieder auch verarbeitet in seinen Werken, dass er sagt, es gibt viele Leute, die sagen, sie suchen nach Gott, aber in Wirklichkeit suchen sie gar nicht, sondern die suchen und ziehen an der Schnur und auf einmal, wenn sie merken, an der anderen Seite wird auch gezogen, dann wird es natürlich interessant. Ja. Weil so wollten sie es auch noch nicht wissen. Sie wollen schon Gott suchen, aber eben so, dass man ihn nicht findet. Und dann sagt er mal, man kann eigentlich gar nicht vorsichtig genug sein als Nicht-Christ, welche Bücher man liest und welche man nicht liest. Ja. Ja, dann noch ein Beispiel, was auch ein lustiges apologetisches Beispiel ist, von der Katze im Wäscheschrank. Da sagt er, wenn man wissen will, ob die Katze im Wäscheschrank ist, muss man hingehen und nachsehen. Man kann vorher darüber nachdenken, was dafür spricht und dagegen. Aber irgendwann mal muss man hingehen. Das heißt nicht, dass man den Verstand ausschaltet. Das ist immer dieser Gegensatz. Aha, jetzt wird der Verstand ausschaltet. Sondern man muss argumentieren, man kann darüber nachdenken, ist da ein im Wäscheschrank oder nicht. Da gibt es viele Argumente pro und contra. Aber wenn man es rausfinden will, muss man hingehen und aufmachen. Ich habe mal auf einer Tagung, wo ich eigentlich auch übernachtet habe, das gesagt und fand dann anschließend eine Katze in meinem Wäscheschrank. Oh. habe heute Abend nicht vor, hier zu übernachten. Ja, bitte. Ja, die wesentliche Definition von Pluralismus findet man bei dem Soziologen Peter Berger, der hat eine Reihe von Büchern zugeschrieben und seine Definition ist auch soweit anerkannt, die lautet, dass Pluralismus bedeutet, man kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen, also eine Wahlgesellschaft. Er nennt auch ein Ding praktisch vom Zwang zur Wahl. Es gibt ein Buch von ihm, mit dem er sich ja stark auseinandersetzt, der Zwang zur Häresie, weil Häresie ist ein Mensch, der eine bestimmte Wahrheit oder eine bestimmte Aussage der Bibel herauswählt und sagt, das ist jetzt alles und alles andere gibt es nicht. Das ist ein Heretiker. Der Zwang zur Häresie heißt also ein Buch von ihm. Und pluralistische Gesellschaft heißt, dass wir zwischen verschiedenen Dingen wählen können. Und das ist anders als in früheren Zeitaltern. Das ist eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert so. Inzwischen ist das fast überall so. Früher lebten wir nicht in einer pluralistischen Gesellschaft, sondern früher war alles vorgegeben. Durch die Geburt war vorgegeben, also ob wir den Hof erben würden oder auch nicht. Es war vorgegeben, wen wir heiraten würden oder auch nicht. Es war vorgegeben, wie wir uns kleiden würden oder auch nicht. Das war alles vorgegeben. Es gibt ja heute Leute sicher, die das bevorzugen würden, wenn es so wäre wie früher. Aber so ist es eben nicht. Man muss heute wählen zwischen den verschiedenen Dingen. Also plurale Gesellschaft heißt, es gibt Wahlmöglichkeiten. Und man sagt eben, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, wir wählen Parteien, also wir wählen Fernsehprogramme, wir wählen zwischen 100 Müslis, also wir können permanent wählen. Das ist eigentlich das Kennzeichen einer pluralistischen Gesellschaft und das ist sicherlich auch etwas, was für den Osten, Osteuropa, die westliche Welt attraktiv gemacht hat, weil man in der westlichen Welt eben wählen kann. Und das Problem im religiösen Bereich besteht dann darin, dass die Leute ihr Leben auffassen wie in einem Supermarkt und sich sagen, wenn man überall wählen kann, warum soll man ausgerechnet in der Gottesfrage nicht wählen können? Also man kann ja in jedem Buchladen, jeder Kleinstadt, findet man eine Abteilung, manchmal ist es Esoterik, manchmal ist es auch noch Religion, dann findet man eben alle Bücher, alle möglichen Gruppierungen gleichwertig nebeneinander. Und das pluralistische Weltbild heißt eigentlich, es gibt verschiedene Wahrheiten, weil man zu verschiedenen Wahrheiten wählen kann. Und deshalb ist eigentlich der Haupteinwand und die Hauptherausforderung des Pluralismus ist tatsächlich im Wahrheitsbegriff, der auch in Verbindung ist eben mit der Relativität, weil der eine wählt eben so, der andere wählt anders. Und da sehe ich das Problem und die Antwort kann für mich eigentlich nur darin zunächst mal liegen, dass wir die Argumentation auf dem Thema der Wahrheit angehen. Also das, was ich als die Begriffsbestimmung hatte, dass wir zunächst einmal deutlich machen, das stimmt so nicht. Dass wir können zwar wählen zwischen Fernsehprogrammen, Müsli-Sorten, politischen Parteien, aber das heißt nicht, dass unser ganzes Leben beliebig ist. Und auch in der Gottesfrage, da ist halt wieder der Punkt von dem Beispiel von Hans-Peter Dürr, geht es wirklich darum, was wir uns für Gott ausdenken oder muss es nicht darum gehen, ob Gott sich offenbart hat? Ist das nicht sozusagen in der Gottesfrage angelegt? Also das ein Bild, was man da finden könnte, wäre, wenn wir etwas beschreiben wollen, was sich nicht bewegt, was tot ist, dann genügt es, den Gegenstand zu beschreiben. Wenn wir aber eine Person beschreiben wollen, genügt es nicht nur, ihre Handlungen zu sehen, sondern wir brauchen auch ihre eigene Auslegung dazu. Sonst kann man sich ganz schön täuschen über eine Person. Und das muss man natürlich fortsetzen, auch in der Frage nach Gott. Es genügt nicht nur, dass wir uns ausdenken, wer Gott sein könnte, sondern die Frage ist, hat Gott etwas über sich ausgesagt und wie kann man in diesem Feld weiterkommen? Also Pluralismus bedeutet verschiedene Lebensformen, plurale Lebens- und Wahrheitsformen sind möglich, da muss man so sagen, das stimmt so nicht. Das war der Punkt 1, was ich am Anfang mal hatte mit der Frage der Wahrheit. Die Toleranz, Sie haben das ja verknüpft mit dem Toleranzbegriff, viele sagen, weil eben verschiedene Lebensformen möglich sind, ist eigentlich der Pluralismus auch eine Form der Toleranz. Man lässt die anderen aufstehen, so wie Frank Sinatra singt, I did it my way, also jeder macht seinen eigenen Weg. Und ich mache eben meinen eigenen. Zum Pluralismus kann man letztlich genau das Gleiche sagen, wie zum Hinduismus. Der Pluralismus ist auch nur tolerant gegenüber anderen pluralistischen Auffassungen. Er ist ja nicht tolerant gegenüber Auffassungen, die sagen, es gibt aber eine Offenbarung Gottes. Da sagt er, das gibt's gerade nicht. Also da endet praktisch die Toleranz. Darauf muss man aufmerksam machen, dass pluralistische Modelle nur mit anderen pluralistischen Modellen tolerant sind. Das wäre etwas, was man versuchen könnte, in einem Gespräch jemanden nahe zu bringen. Dass man sagt, wo ist Pluralismus sinnvoll, wo ist Pluralismus nicht sinnvoll. Und das hängt eigentlich immer davon ab, was wirklich das Komplizierteste ist, deutlich zu machen, dass in Fragen, die von uns von großer Bedeutung ist, niemand pluralistisch denkt. Und jetzt die Frage, warum glauben die Leute, dass die Gottesfrage nicht bedeutend ist für sie? Wie kann es gelingen, die Gottesfrage für einen Menschen bedeutend zu machen? Zu sagen, da hängt was dran. Ja? Gut.
Vielen, vielen Dank.
Ich möchte noch mit einem Zitat von C.S. Lewis schließen. Letzte. Fällt mir gerade ein, weil wir auch über Wahrheit sprechen und über Gesprächsführung von Lewis, den habe ich eben etwas erwähnt, wie er Christ geworden ist. Von dem gibt es sehr schöne Bonmots und eins gefällt mir besonders gut. Er sagt, versuche nie originell zu sein, sondern versuche immer die Wahrheit zu sagen, dann bist du in 9 von 10 Fällen originell.